Feindungen und Verfolgung erlebt, wurden aber auch gleichzeitig gesegnet. Diese Reise war von Mut und Kühnheit auch gekennzeichnet gewesen. Und da gehen wir heute weiter. Und bevor es dann soweit ist mit unserem Text, würde ich gerne noch beten. Lieber Vater, ich danke dir für diese Möglichkeit, heute durch dein Wort zu gehen. Ich danke dir für die Apostel Paulus, für Barnabas. Danke, dass wir heute von ihnen lernen dürfen. Ich danke dir, dass du sie ausgestattet hast mit Werkzeug, mit Eigenschaften und mit deinem Wort, dass sie gegangen sind, dass sie sich nicht aufgehalten haben oder sich ließen aufhalten in der Verkündigung deines Wortes. Danke, dass ihnen das Wort so wichtig war, dass die Menschen ihnen so wichtig waren, dass sie gesagt haben, ihr müsst diesen Jesus annehmen, ihr müsst an ihn glauben. Ich danke dir für die Apostelgeschichte, dass wir darin lesen dürfen und uns als Vorbild nehmen können für diesen Dienst. Ich danke dir, ja, dass du heute auch zu uns sprechen willst. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort redest und dass wir das auch uns zum Vorbild nehmen, wie du damals gewirkt hast, wie die Apostel reagiert haben. Und dass wir erkennen, welche Macht dein Wort hat, welche Macht du hast und dass du heute auch noch uns gebrauchen möchtest. Danke für deinen Segen und dass du mitten unter uns bist und bei jedem, der eingeschaltet hat. Amen. Ja, als Kinder Gottes, da sind wir ja auch auf einer Reise unterwegs. Und unsere Reise ist keine Missionsreise, sondern ist so eine Glaubensreise. Und überall, wo wir hinkommen, da haben wir den Auftrag, Gottes Wort weiterzugeben. In der Art und Weise, wie Gott es einem gegeben hat. Und wir werden immer wieder unterschiedliche Reaktionen erfahren, immer wieder unterschiedliche Situationen vorfinden, auf die wir uns dann einstellen müssen, die uns konfrontiert werden und wo wir uns entscheiden müssen, sage ich jetzt von Gott etwas weiter, gebe ich dieses Evangelium den Menschen weiter oder behalte ich es zurück, behalte ich es für mich? Diese Frage stellten sich die Apostel überhaupt nicht. Das, was wir bisher in der Apostelgeschichte gelesen haben, wo sie auf der Reise waren zu diesen Städten in diese Orte, erzählten sie immer und überall von diesem Wort. Sie haben sich nicht überlegt, ja, jetzt ist diese Reaktion so schlimm, heute erzählen wir mal nichts. Diese Frage stellte sich ihnen gar nicht. Und in unserem Abschnitt, wo wir heute weitergehen wollen, Apostelgeschichte 14, 1 bis 18, da wollen wir uns mal anschauen, welche Ausrüstung wir Christen, wir Gläubige mitnehmen sollten, um dort, wo wir uns befinden, jeden Tag, egal wo wir sind, die rettende Botschaft Gottes zu verkündigen, damit wir bereit sind, davon zu zeugen, sei es durch Worte oder durch Taten. Denn dieser Auftrag, der gilt nicht nur für Missionare, der gilt nicht nur für Apostel, der gilt nicht nur für die Evangelisten, er gilt nicht nur für die Ältesten oder für Prediger, sondern für jeden Gläubigen gilt dieser Auftrag. Jeder sollte ein missionarischer Christ sein, egal wo er sich befindet. Ja, Paulus und Barnabas, die erlebten in Antiochia, in Pisidien Widerstand, sie erlebten Ablehnung, sie erlebten Anfeindung und dann verlassen sie darauf diese Stadt und gehen weiter südlich, also weiter in den Süden in eine andere Stadt. Also im Fußball gibt es so einen Spruch, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und so würde ich das jetzt hier auch mal sagen für die Apostel, nach der letzten Stadt ist vor der nächsten Stadt. Also sie gehen von einer Stadt zur anderen und machen einfach weiter. Und wir kommen schon zur ersten Ausrüstung direkt am Anfang eines missionarischen Christen, nämlich Beharrlichkeit. Sie machen weiter und dieses 14. Kapitel ist ein mutmachendes Beispiel für die Weitergabe des Evangeliums, nämlich auszuhalten, Ausdauer zu haben und konstant dran zu bleiben, konstant darin zu bleiben in der Ausrichtung, die Gott mir gegeben hat und in der Meinung, nämlich diese rettende Botschaft zu erzählen, dass jeder diese Botschaft hören muss. Beharrlichkeit, Ausdauer, konstant bleiben in der Ausrichtung und in der Meinung. Ja, wie gesagt, Apostelgeschichte 14, lass uns mal die ersten drei Verse lesen. Apostelgeschichte 14, 1 bis 3. Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Ikonium lag ca. 130 Kilometer weiter südlich von Antiochia in Pisidien, wo sie vorher waren. Und das ist auch so weit nördlich von Tarsus, wo Paulus eigentlich war. Also die gingen weiter in dieses Gebiet Galatien und dort war Ikonium. Und Paulus und Barnabas kommen in diesen Ort und was machen sie? Sie verhalten sich so wie immer. So wie in Antiochia. Sie gehen zuerst in die Synagoge zu ihren jüdischen Volksgenossen, um dort das Wort Gottes weiterzugeben. Und wir finden in Römer 1, Vers 16 etwas über die Einstellung des Paulus. Da heißt es, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für die Griechen. Der Paulus, der empfand eine besondere Verantwortung für die Juden. Denn ihnen offenbarte Gott zuerst seine Verheißungen und er konnte bei den Juden immer so eine Brücke schlagen von den Verheißungen hin zu Jesus, dass Jesus diese Verheißungen erfüllt hat. Sie verstanden ihn, wenn er davon sprach, wenn er von dem Alten Testament sprach. Somit liegt es eigentlich nahe, dass er deswegen eigentlich immer so den Weg in die Synagoge als erstes gesucht hat. Also in Antiochia und jetzt auch hier in Ikonium gehen sie zuerst in die Synagoge der Juden. Und was sie dort erleben, das nennen wir heute ein Déjà-vu. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie habe ich das schon mal gehabt. Es gab dort in Ikonium wie in Antiochia eine geteilte Reaktion. In Ikonium auch wieder werden einige gläubig und die anderen bleiben ungläubig. Und so ist das immer mit dem Evangelium. Gläubig muss man werden. Man muss also aktiv daran glauben und ungläubig kann man bleiben, weil man es ja sowieso von vornherein ist. Und jetzt hetzen einige Juden, die Heiden, die dort lebten, diese Heiden gegen die Brüder auf, gegen die Apostel. Einige Ausleger, sie sagen auch, wenn hier Brüder steht, dann meinen die auch schon die gläubig gewordenen Christen dort. Also sie hetzten gegen die Christen auf. Sie bleiben nicht nur ungläubig und lehnen das Evangelium ab, sondern sie lehnen sich ganz bewusst gegen Gott auf, gegen diese Botschaft auf und bringen eigentlich zum Ausdruck, dass ihr Stolz auf ihre eigene Gerechtigkeit sie davon abhält, sich zu Gott zu unterordnen und ihr Herz das Evangelium zu öffnen. Da ist etwas, wo sie sagen, Moment, wir haben die Wahrheit. Das, was wir lehren, das ist die richtige, die wahrhaftige geistliche Ausrichtung. Das, was die jetzt hier machen, das stimmt ja gar nicht. Es war eine aktive, eine willentliche Einstellung ihres Herzens. Es war nicht Unwissenheit. Paulus redete ja kein irgendetwas, was sie noch nie gehört hatten. Paulus redete zu den Juden von dem, was sie wussten. Er redete aus den Schriften. Hier war es eine Bosheit, die sie davon abhielt. Und sie stifteten Unruhe und wirbelten die Menschen auf. Nach all dieser Erfahrung, die sie hatten, machen mussten in Antiochia, in den Orten davor, da wäre es eigentlich verständlich gewesen, wenn sie sich jetzt ganz schnell aus dem Staub gemacht hätten. Schon wieder diese Ablehnung. Schon wieder diese Konfrontation. Warum kapieren es die Leute einfach nicht? Könnten die gedacht haben? Oder es wäre nicht ungewöhnlich, so zu denken. Machen die aber nicht. Sie blieben im Vertrauen auf den Herrn dort in Ikonium. Und man kann es auch so übersetzen, gerade deswegen blieben sie hier. Jetzt erst recht bleiben wir hier. Beharrlichkeit, Ausdauer. Sie ließen sich nicht einschüchtern, sondern lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn das Evangelium. Und die Apostel machen hier noch auf mehr Eigenschaften aufmerksam, die wir als Christen auch benötigen und bitter nötig haben, wenn wir an den Ort kommen, wo wir uns befinden und es sind Menschen da, die keine Christen sind. Und wenn wir dann ein Vorbild sein wollen, ein Zeugnis geben wollen, dann brauchen wir Eigenschaften wie diese Apostel. Beharrlichkeit, Freimütigkeit, Freimut. Und wir brauchen Vertrauen auf den Herrn, dass er es schon richtig machen wird. Und zur richtigen Zeit auch das Richtige mir ins Herz gibt, was ich sagen soll, wie ich mich verhalten soll. Beharrlichkeit, sie waren beharrlich, weil sie wussten, sie haben die einzig rettende Botschaft zu verkünden von diesem lebendigen Gott. Das war die einzige rettende Botschaft. Deswegen blieben sie so dabei. Der Freimut, das bedeutet die Bereitschaft, diese Wahrheit, diese rettende Botschaft zu verkünden, egal was es kosten wird. Egal, was mich erwidern wird, was gegen mich kommen wird. Bereit sein, freimütig das Wort Gottes zu reden, egal welche Kosten das mit sich bringt. Und Vertrauen auf den Herrn. Das ist die Gewissheit, dass Gott seine Versprechen einhält. Dass er da ist und dass das, was man verkündet, Auswirkung hat auf das praktische Leben. Ja, die Apostel, die gingen nicht leichtfertig mit dieser Situation um. Also vielleicht wollten sie auch dort bleiben, um diesen ersten Gläubigen diese erste Welle der Anfeindung einfach ein bisschen zu helfen, wie man dagegen, wie man das aushalten kann. Aber sie behielten die Bedrohung im Blick. Sie haben sie nicht gänzlich ausgeblendet und gesagt, ach, das ist ja nichts. Nein, sie hatten nämlich diese Bedrohung im Blick, sodass sie an einem bestimmten Punkt sagen konnten, jetzt gehen wir weiter, bis hierhin und nicht weiter. Aber der bestimmende Faktor ihres Handelns war keine Angst. Sie hatten das nicht so getan und sind gegangen, weil sie Angst hatten, sondern sie handelten damals so, weil sie ein Vertrauen in den Herrn hatten, das unerschütterlich war. Der Faktor ihres Handelns war Vertrauen auf Gott und nicht die Angst vor der Bedrohung. Und hier heißt es, dass Jesus selber sie bezeugt hat. Ja, Jesus gab Zeugnis durch außergewöhnliche Ereignisse, durch Wunder, die er durch ihre Hände geschehen ließ. Also er gab ihnen Vollmacht, Wunder zu tun. Und damit wollte er ausdrücken, Leute, das sind wirklich meine Boten. Sie reden in meinem Auftrag zu euch. Welche Wunder sie hier in Ikonium taten, das wird nicht beschrieben. Aber wir sollten uns eins klar machen, wenn Wunder geschehen, dann sind das Zeichen, dann sind das Hinweise immer auf Jesus hin. Auf die Größe und auf die Allmacht Gottes. Sie sollten nie als Beweise verstanden werden, die einen Ungläubigen überreden sollen. Guck mal, was ich machen kann. Ich kann Wunder tun, deswegen musst du an Jesus glauben. Nein, das sollte niemals als Beweis verstanden werden, sondern immer nur als ein Hinweis auf Jesus. Weil Jesus sagt hier, oder Markus schreibt hier, dass der Herr selber dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab durch die Zeichen und die Wunder. Sie sind der Beweis dafür, dass die Apostel Diener des wahren Gottes waren und dass sie für ihn gesprochen haben. Und so sind sie dort in Ikonium und so wird diese christliche Botschaft zum Stadtgespräch. Viele hören es und die öffentliche Meinung, sie ist gespalten. Lass uns mal den vierten Vers weiterlesen. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich und die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Interessant ist hier, kurzen Einschub, dass Barnabas auch Apostel genannt wird. Obwohl er nicht so zu dem inneren Zirkel gehört hatte, ne, der Apostel der ersten Gemeinde. Aber der Begriff, der wurde damals wohl offensichtlich in zweifacher Hinsicht gebraucht. Und zwar einmal für die 12 Jünger, die Apostel Jesu, und dann für einen größeren Kreis, als die Gemeinde entstanden ist, für die Menschen, die Gemeinde ausgesendet hat. Die Abgesandten der Gemeinde. Und als Abgesandter der Gemeinde wird er auch Apostel genannt. Jetzt war ich aber ganz durcheinander. Ja, also als Abgesandter der Gemeinde wird er auch Apostel genannt. Dieser vierte Vers der macht aber auch deutlich, dass wenn Menschen ohne Kompromisse das Evangelium verkünden, wenn Menschen so überzeugt sind von dem Wort Gottes und keine Kompromisse eingehen, weil die Leute ja vielleicht das und das nicht so vertragen würden, wenn sie das trotzdem durchziehen und verkündigen, dann entsteht Trennung. Dann entsteht eine Absonderung oder eine Trennung, eine Spaltung wird geschehen. Die Wahrheit Gottes, sie trennt. Wir leben heute in einer Zeit, in der von den verschiedensten Religionseinrichtungen Trennung vermieden wird. Die Einheit der Religion, die muss gefördert werden, ja, und man sollte sich zusammentun. Wir glauben doch alle an den einen Gott. Es gibt doch nur, es gibt viele Wege zu ihm, viele Religionen. Und als Ergebnis, dann geht man Kompromisse ein und die Wahrheit des Wortes Gottes wird verwässert, wird verfälscht, damit sich bloß niemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber es gibt eine gottgewollte Trennung. Es gibt eine Trennung, die den Unterschied macht zwischen Christusnachfolge oder Religion oder nicht. Und die Apostel waren so von der Auferstehung Jesu und von dem Evangelium überzeugt, dass sie bereit waren, gegen die Ansichten der Welt, der Meinung dieser Menschen, für den Glauben, für die Wahrheit Gottes einzustehen. Und wieder spitzt sich diese Situation dramatisch zu, wie auch schon in den vorherigen Kapiteln beobachtet. Auch hier in Ikonium, da wo das Wort Gottes freimütig erzählt wird, erleben sie Widerstand. Vers 5. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, also es blieb nicht nur bei den Juden und Heiden, auch noch die Obersten der Stadt, die Politiker, die Ratsmitglieder, um sie zu misshandeln und zu steinigen. Vers 6 und 7 lesen wir noch weiter. Da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend. Und sie verkündigten dort das Evangelium. Diese negative Einstellung, diese Spannung, sie fand ihren Gipfel darin, dass sie diese beiden umbringen wollten. Jetzt habt ihr genug geredet. Jetzt steinigen wir euch. Dieser Hinweis der Steinigung macht nochmal deutlich, hier waren die Juden die treibende Kraft. Die Juden waren die, die das Volk aufgehetzt haben und diesen diese Art der Hinrichtung durchziehen wollten. Es war eine jüdische Hinrichtungsform. Normalerweise wurde das gemacht, wenn Gott gelästert wurde. Und erst als diese Ablehnung heranwuchs, erst als es um Leben und Tod ging, da gehen sie weiter und weichen der Aggression dieser Menschen aus und verlassen diese Stadt und setzen ihre Reise fort. Aber sie fliehen nicht aus Angst, sondern weil es vernünftig ist, weil es klug und ratsam war. Sie haben sich den Widerstand lang genug widersetzt. Sie haben nicht sofort den Kopf in den Sand gesteckt. Sie haben nicht sofort aufgegeben und klein beigegeben, als es schwierig wurde. Aber jetzt merken sie einfach, wir können hier nicht mehr viel ausrichten. Da kommen wir nicht mehr weiter. Und sie sind auch nicht so stur und bleiben dort und wollen als Märtyrer enden. Sondern sie fordern das nicht heraus, denn wenn sie geblieben wären, dann wären sie jetzt tot. Und könnten das Evangelium nicht mehr weiterbringen, könnten das Evangelium nicht mehr den anderen Menschen sagen, in die nächste Stadt gehen. Sie hätten keine Möglichkeit mehr gehabt. Nein, sie waren weise genug, um diese Möglichkeit zu nutzen, um an einen anderen Ort Christus zu erzählen. Nach dem letzten Ort ist vor dem nächsten Ort. Und so gehen die weiter und kommen nach Lystra und Derbe, um Jesus Christus zu bezeugen. Der Dienst am Wort oder auch das Weiterbringen des Evangeliums hat auch mit Vernunft zu tun, indem wir die offenen Türen und auch geschlossenen Türen einfach erkennen und nicht wie stur gegen eine geschlossene Tür reintreten und sagen, du hörst mir jetzt zu. Man muss verstehen, diese Tür ist auf, hier ist sie geschlossen, ich habe alles gesagt, jetzt gehe ich weiter. Vers Es geht in der Nachfolge und beim Zeugesein für Christus nicht darum, das Leben um jeden Preis zu retten, jeder Gefahr aus dem Weg zu gehen oder bloß nicht hineinzugeraten in einer Konfrontation. Es geht aber auch nicht darum, als Märtyrer zu sterben. Es geht einzig und allein darum, was Gott möchte. So eine Konfrontation mit Ungläubigen, die nur auf Gegenargumente und nur auf Konfrontation aus sind, dienen nicht der Gemeinde und dienen erst recht nicht der Sache Gottes und seinem Reich. Und wir müssen erkennen, wann eine Tür offen steht und wann sie zugeht. Und so ziehen sie weiter und kommen circa 30 weitere Kilometer südlich in die Städte Lystra und Derbe. Also wenn ich überlege, der Barnabas, der kam von Antiochia hoch nach Tarsus und dann geht er wieder nach Antiochia und dann gehen die weiter nach Galatien hoch und von dem Antiochia 130 Kilometer südlich, jetzt nochmal 30 Kilometer, ich weiß nicht, wie viele Blasen ich an den Füßen hätte, diesen Weg zu gehen und wie lange sie unterwegs waren. Es ist erstaunlich, sie gehen einfach weiter und machen weiter. Und setzen dort fort, das fort, trotz der negativen Erfahrungen bringen sie das Evangelium den nächsten Menschen. Sie haben sich nicht von den Menschen beeindrucken lassen, sich nicht aufhalten lassen, sondern hatten die wichtigste Botschaft zu verkünden. Und ich muss ehrlich gestehen, das beeindruckt mich. Und das macht mich so ein bisschen auch, stimmt mich ein wenig traurig. Wenn ich das lese, wie sie geeifert haben, weil ich lasse mich oft von den Reaktionen der Menschen abdrängen. Ich lasse mich auch oft beeinflussen. Und dann dämpft es meine Euphorie für dieses Wort Gottes und dann hält es mich sehr oft zurück, über dieses Wort zu sprechen, da wo ich gerade bin. Es reicht schon ein dummer Spruch von irgendjemand einer Runde, der kein Christ ist, gegen Gott. Wo es mich dann zurückhält, oh Mann, soll ich ihm das jetzt echt nochmal erklären? Dieser Umgang mit dieser, oder diese Bereitschaft der Apostel, das beeindruckt mich und beschämt mich leider auch ein bisschen. Und daran müssen wir arbeiten. Denn hier sind die Apostel ein Vorbild in Beharrlichkeit und im Konstantbleiben ihrer Ausrichtung und ihrer Meinung, ihrer Überzeugung. Dabei bleiben sie unerschütterlich fest. Und lassen sich nicht abbringen. Gefühlsmäßig hätten sie bestimmt gerne diese Reise manchmal abgebrochen. Sie hätten bestimmt schon längst mal eine Pause eingelegt. Sie haben ja so viel erreicht, so viele Menschen schon. Aber sie machen weiter. Freimütigkeit und Vertrauen auf Gott. Geht es uns nicht auch oft so? Wir wollen auch über Jesus erzählen. Unseren Mitmenschen von diesem Werk, was er getan hat, erzählen. Weil wir wissen, wenn sie es nicht annehmen, gehen sie verloren. Aber dann kommt immer irgendetwas in die Quere. Ja, heute habe ich keine Zeit. Ja, jetzt auf dem Parkplatz, nee, ich muss schnell nach Hause, muss Schnee schieben. Man hat nicht die richtigen Worte. Man erfährt Ablehnung. Enttäuschungen machen sich breit. Der ganze Alltagskram kommt dazwischen und dann wird man irgendwann auch noch krank. Man fühlt sich nicht so wohl und schlapp. Ja, da kommt einfach viel zusammen und dann will man einfach das Wort nicht weiterbringen oder ein gutes Vorbild sein. Und dann brauchen wir genau diese Eigenschaften wie Paulus und Barnabas. Beharrlichkeit, Ausdauer, Freimütigkeit und unser Vertrauen auf Gott, dass er es schon richten wird. Das kann aber nur Gott schenken, denn Gott möchte, dass wir unseren Auftrag und das Ziel nicht aus dem Blick verlieren. Dass wir uns nicht abdrängen und ablenken lassen von dem, was er von uns möchte, nämlich sein Wort weiterbringen und ein Zeuge zu sein. Ich glaube, ohne Beharrlichkeit wären die Apostel nie nach Lystra gekommen. Und hier stoßen sie erstmal auf eine offene Bevölkerung. Die sind offen für das, was sie sagen. Und das ist sehr interessant. Denn hier heißt es, hier wird keine Synagoge erwähnt. Hier waren vielleicht nicht so viele Juden ansässig. Den einen oder anderen gab es sicherlich, aber es wird keine Synagoge erwähnt. Und sie finden hier eine ganz neue Situation vor und eine Herausforderung, die sie sich stellen müssen. Und das, was sie normalerweise als erstes gemacht haben in den letzten Tagen und Monaten, wie auch immer, nämlich in die Synagoge gehen, können sie hier nicht. denn es gibt keine. Ja, wie sollen sie denn jetzt anfangen zu predigen? Was sollen sie denn jetzt sagen? Womit sollen sie starten? Es ist wahrscheinlich, dass sie die einzelnen Leute erstmal auf der Straße angesprochen hatten, so Straßeneinsätze gemacht haben. Und dann, das bekommt ein kranker Mann mit, wie er wahrscheinlich wieder Paulus über Jesus geredet hat. Und jetzt lesen wir mal die weiteren Verse, nämlich den Vers 8, 9 und 10. Also, sie verkünden dort das Evangelium. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden, und als der, also Paulus, diesen Mann anblickte und sah, dass dieser Mann Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Das ist wie Jesus, ne? Wie ein Wunder, das Jesus getan hat. Was lernen wir aus diesem Abschnitt, aus diesen drei Versen? Eine weitere Eigenschaft, die wir heute auch nötig haben und die Paulus ausgezeichnet hatte: Flexibilität. Wir als Gläubige brauchen Flexibilität, um uns den verschiedenen Situationen zu stellen, um uns den Herausforderungen, um uns auf die einzustellen. Sind wir nicht manchmal auch in unseren Gewohnheiten so ein bisschen fest verankert, festgefahren? Wir haben so unsere Abläufe, wir haben unsere Planungen, ja, wir haben unsere Vorstellungen, unsere Erfahrungen, wie immer alles lief und alles gut war. Und sobald eine kleine Sache dazwischen kommt, sobald es etwas unbequemer oder vielleicht komplizierter wird, bleiben wir nicht dann oft starr bei dem, was wir kannten? Oft passt es uns dann nicht in unsere Abläufe. Ja, diese Situation, ja, Moment, da müssen wir erstmal drüber nachdenken. Also da muss ich jetzt erstmal eine Auszeit nehmen, ich muss mir erstmal Gedanken drüber machen. Und oft wird dann diese Sache gar nicht weiter verfolgt. Wird nicht umgesetzt. Haben wir als Gläubige, als Gemeinde diese Flexibilität, die dieser Apostel auszeichnete? Oder sitzen wir in unserer Gewohnheit und in unserer Bequemlichkeit einfach fest? Wenn wir Menschen um uns herum das Evangelium weitergeben wollen, egal in welcher Form, dann müssen wir uns auf diese Menschen und auf diese Situation müssen wir uns einlassen. Wir müssen uns auf die Menschen einlassen und auf die Situation, in der wir geraten. Und das macht Paulus hier in Lystra. Er zeigt eindrucksvoll, wie flexibel man sein kann, um das Evangelium weiterzubringen. Denn die kommen in diese Stadt, finden keine Synagoge und fangen an, auf der Straße den Leuten von Jesus zu erzählen. Und dann sitzt da einer, wahrscheinlich auf dem Marktplatz, da waren ja meistens so die Kranken und die Lahmen, um zu betteln, und er hört diesem Paulus zu. Und Gott wirkt in ihm, denn er beginnt zu glauben, dass Paulus ihn heilen kann. Also ich käme auf einen normalen Menschenverstand, käme ich nicht darauf, dass ein Mensch mich heilen kann. Aber dieses, was Paulus geredet hat, wissen wir nicht. Aber er hört diesen Menschen zu, diesen Paulus, und glaubt, hier ist Heilung. Und Paulus sieht diesen Mann. Er geht nicht blind an ihn vorbei. Er lässt ihn nicht links liegen. Sondern er erkennt in diesem Blick dieses Mannes, dass dort Glauben ist. Und glaubt mir, in einem Blick eines Menschen kann man sehr viel erkennen. Traurigkeit, Verzweiflung, Freude, Hilflosigkeit und vieles mehr steht oft in den Augen der Menschen. Aber dazu muss man die Menschen ansehen, um das sehen zu können. Paulus war nicht nur auf seine verbale Aufgabe konzentriert. Er war ja ein hervorragender Redner. Er hatte so viel Weisheit, so viel Wissen des Wortes. Aber er konzentrierte sich nicht nur auf die verbale Aufgabe. Er legte sich nicht nur darauf fest, ich rede nur, alles andere ist mir egal, ich spreche nur. Nein, er wurde auch praktisch. Das Wort Gottes unter den Menschen zu bringen, bedeutet nicht ausschließlich darüber zu sprechen, sondern auch praktisch anzupacken, da wo es nötig ist. Und wir müssen weise und aufmerksam sein, um die Menschen um uns herum auch zu sehen, und im Umgang mit ihnen müssen wir weise handeln. Der eine braucht vielleicht ein mutmachendes Wort, der braucht vielleicht einen Segensspruch, aber der andere, vielleicht braucht er praktische Hilfe. Das ist Flexibilität. Und jetzt machen wir uns mal, eine Reaktionsanalyse. So, eine Reaktionsanalyse. Wir schauen uns an, wie flexibel Paulus bei der Verkündigung des Evangeliums vorgeht. Ja, schauen wir uns das mal ganz genau an. In Lystra beteten die damaligen Bewohner griechische Götter an. Und die Priester in diesen Tempeln kümmerten sich um die Opfer und um die Belehrung über diese Götter. Und jetzt kommen die beiden mit der Botschaft über einen Gott. Aber die glaubten doch an viele Götter. Paulus und Barnabas predigten die Versöhnung mit Gott durch das Opfer Jesu. Und die versöhnten die Götter durch ihre eigenen Opfer. Da gab es vieles, was die Apostel weitergeben wollten, was diese Menschen gar nicht verstanden hätten. Die würden das verstehen als böhmische Dörfer. Sie hatten kein Verständnis dafür. Wie reagieren also die Menschen auf dieses Wunder und wie reagieren die Apostel auf deren Reaktion? Nun, dieses Wunder, das blieb nicht nur auf dem Marktplatz stecken, sondern das sprach sich ganz schnell rum. Und Paulus und Barnabas wurden als Götter verehrt. Lass uns mal die Verse 11, 12 und 13 weiterlesen. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykaonisch. Das ist in deren Sprache. Ich kann dazu sagen, ich glaube nicht, dass Paulus und Barnabas dieses Lykaonisch verstanden hatten. Sie sprachen auf Lykaonisch: Die Götter sind Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als die Menschen sehen, was die beiden gemacht haben, als der Mann gesund war, gerieten sie in Aufregung. Warum? Woher rührt dieser Gedanke? Sie waren sich sicher, dass hier zwei Götter in Menschengestalt auf die Erde kamen und vor ihnen standen. 50 Jahre vor diesem Ereignis schrieb ein lateinischer Dichter Ovid eine Legende auf, eine Sage, ja, was diese Menschen damals glaubten. Also 50 Jahre, so heißt es in der Geschichte, hat er das aufgeschrieben, bevor Paulus dahin kam. Und zwar heißt es, der Legende nach besuchten früher Zeus, der Oberste der Götter, und Hermes, unserer Paketbote, der Götterbote, ja, der das Wort führte, die beiden besuchten Lystra. Und sie baten die Einwohner um Essen und Übernachtung. Also so wie Maria und Josef kommen an die Tür und wollten rein. Und diese, so sagt die Sage, wollten bei diesen Menschen übernachten und essen, wurden aber nicht aufgenommen. Die Menschen lehnten sie ab. Außer ein älteres Ehepaar. Das öffnete den Göttern ihre bescheidene Hütte. Und Zeus und dieser Hermes belohnten dann die beiden, indem sie die Hütte zu einem Tempel umwandelten. Und das ältere Ehepaar haben sie als Priester eingesetzt in diesem Tempel. Den Rest des Volkes vernichteten sie. Daran glaubten die Menschen. Das war 50 Jahre vorher aufgeschrieben worden und diese Legende gab es schon viel länger. Daran glaubten die Menschen in Lystra. Und jetzt kann man sich vorstellen, als die Apostel dahin kommen, heilen einen gelähmten Menschen und sie bekommen einen Schrecken. So nach dem Motto: Wenn das nicht mal wieder eine getarnte Götteraktion ist und dass sie jetzt mal hier inkognito wiederkommen, der Zeus und der Hermes, na dann wollen wir doch wenigstens den gleichen Fehler nicht machen wie unsere Vorfahren und bringen ihnen gleich Opfer und ehren sie, damit sie bloß nicht uns wieder ausrotten. Wahrscheinlich war das der Hintergrund. Vielleicht, man weiß es nicht, aber diese Menschen lebten mit dieser Legende und glaubten daran. Und dann Vers 14. Also das war die Reaktion der Bewohner auf das Opfer, auf das Wunder. Und jetzt die Reaktion auf die Reaktion der Bewohner. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen. Anstatt sich geschmeichelt zu fühlen, waren Paulus und Barnabas entsetzt. Sie versuchten, sich gegen diese Hysterie zu wehren. Sie schrien laut, liefen zu diesen Menschen hin und zerrissen ihre Kleider. Dieses Kleiderzerreißen, das ist ein jüdischer Ausdruck des Entsetzens. Vor allem dann, wenn da auch Gotteslästerung wieder geschehen ist. Paulus und Barnabas, sie waren entsetzt, weil sie sich vor dieser Gotteslästerung gefürchtet haben. Und sie wehrten sich und sie erklärten sich, wer sie waren und was sie eigentlich für eine Botschaft ihnen bringen wollten. Verse 15. Und riefen und sprachen: Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkünden euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen, andere Übersetzung sagt falschen, Götzen bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Weg von diesen falschen Göttern Hermes und Zeus, hin zu dem wahren, zu dem lebendigen Gott sollten sie sich bekehren. Das ist Flexibilität in der Verkündigung, in dem Weitergeben des Wortes. Als das Volk sie als Götter verehren wollten, benutzen sie diese Situation, um über Gott zu sprechen, um ihnen zu deutlich zu machen, wie sie zu dem wahren Gott kommen können. Das erinnert mich, als Paulus nach Athen kam und dort die ganz vielen Statuen sah mit den verschiedenen Götternamen. Und dann stand da einer, der unbekannte Gott. Und Paulus geht zu dem Volk und sagt: Ich erzähle euch jetzt mal was von dem unbekannten Gott, denn den kennt ihr ja nicht. Paulus war so flexibel und so wendig in seiner Argumentation, in seinen Lösungen finden, für das Wort Gottes weiterzugeben. Es war bestimmt nicht leicht gewesen, diesen abergläubischen Menschen, die voll in ihrem griechischen, in dieser Mythologie feststeckten, Gottes Wort, die Botschaft weiterzubringen. War bestimmt nicht leicht. Wie gesagt, es gab keine Synagoge. Früher haben sie die jüdischen Menschen gepredigt. Da konnten sie viel von Alten Testament zu Jesus verbinden und diese Brücke schlagen. Aber das konnten sie hier nicht tun. Das passte hier nicht, denn die Menschen hatten keine Ahnung vom Alten Testament. Das ging hier nicht. In dieser Situation musste er auf die Götzen zu sprechen kommen und ihnen sagen, dass diese Götzen tot sind. Sie können euch nicht helfen. Sie bringen euch nicht weiter. Es gibt einen lebendigen Gott, zu dem sollt ihr euch bekehren. Er bleibt nicht stur dabei, was er vielleicht immer und immer wieder sagte. Nein, er passt sich der Situation an und predigt. Und welches Kennzeichen Gottes spricht Paulus hier an, um den Heiden klarzumachen, um wen es geht? Was steht hier? Hier steht, dass ihr euch bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der, was hat dieser gemacht? Der hat Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Er fängt nicht an bei den Verheißungen, sondern er geht auf die Natur. Paulus zieht den Blick auf die wunderschöne Natur in Lystra. Lystra lag im Taurusgebirge. Und dieses Taurusgebirge hatte fruchtbare Hügeln und wunderschöne Felder. Und diese Bewohner waren stolz auf diese Natur. Und Paulus sagt: Guckt euch die ganzen Hügel an, guckt euch mal die Natur an. Den Himmel und die Erde und alles, was darin ist, hat dieser eine Gott gemacht. Dieser lebendige Gott, nicht eure toten Götzen. Er ist der Schöpfer von dem allen. Und dann hat er noch mehr zu sagen und sah und liest in Vers 16, er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Also dieser Gott, der hat nicht nur den Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was drinne ist, er hat auch noch viel mehr getan. Dieser Gott hat euch Heiden in der Vergangenheit eure Wege gehen lassen. Er hat es zugelassen, dass ihr Wege geht, die ihm nicht gefallen. Das heißt, er hat zu den Heiden nicht so gesprochen wie zu seinem Volk Israel. Er hat ihnen keine Propheten geschickt. Er hat ihnen auch keine alttestamentlichen Schriften gegeben. Er hat sie machen lassen. Und dennoch hat er sich nicht unbezeugt gelassen. Also er hat sich nicht gänzlich zurückgezogen, sondern er hat viel Gutes getan. Er hat euch vom Himmel Regen gegeben. Er hat euch fruchtbare Zeiten gegeben. Ihr habt Essen gehabt, ihr habt Trinken gehabt. All das Gute habt ihr doch gehabt. Er hat euch ernährt und euch eure Herzen mit Freude erfüllt. Das hat Gott gemacht. Das ist der lebendige Gott, sagt Paulus. Den mussten sie kennenlernen, denn ihn kannten sie nicht. Sie kannten nur ihre Götzen, aber diesen wahren Gott nicht. Versteht ihr, Paulus versucht, den Leuten dort abzuholen, wo sie stehen. Er versucht, sie dort zu erreichen, wo sie in ihren Gedanken gerade sind. Diese Aussage über die Natur als Zeuge von Gott finden wir auch in Römer. In Römer 1, Vers 19, da heißt es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Was hat er ihnen offenbar gemacht? Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn Gott hat es ihnen offenbart, im Nachdenken bei der Erschaffung der Welt. Das heißt, auch jemand, der keine Ahnung vom Alten Testament hat, aber in die Schöpfung schaut, in das, was Gott geschaffen hat, und eins zusammenzählt, muss erkennen, hinter diesem allen muss ein Gott sein. Das kann nicht alles einfach so von selbst gekommen sein. Dahinter muss ein genialer Gott stehen. Und deshalb kann Paulus auch weiter in Vers 21 hier in Römer sagen, sie wussten von Gott. Jeder weiß von Gott. Und das gilt auch für die Heiden hier in Lystra. Und darum predigt Paulus so eindringlich und sagt diese Worte so intensiv und so stark. Denn auch die Heiden müssen durch die Schöpfung begreifen, dass es einen Gott gibt. Das geht nicht anders. Er ließ sich nicht unbezeugt. Er hat ihnen Gutes getan. Und er erinnert sie, wie freundlich und liebevoll der Gott ist. Ja, auch die Heiden bekommen die Freude von Gott. Das ist kein Verdienst von deren guten Leistung. Oft sieht man nur das Gute in seinem Leben, aber den Geber, den sieht man oft nicht dahinter. Und das macht er ihnen nochmal deutlich. Paulus und Barnabas machen deutlich, man kann und man muss flexibel sein in der Verkündigung des Wortes Gottes. Paulus versuchte, die Mitmenschen dort abzuholen, wo sie stehen. Er änderte nichts am Evangelium. Er passte nicht den Inhalt an, dass sie es vielleicht verstehen würden. Das machte er nicht. Es gibt nur das eine Evangelium. Aber er stellte sich auf ihre Situation ein und er suchte eine Verstehensbrücke. Wie kann ich denen jetzt das erklären, dass sie an diesen einen lebendigen Gott glauben und die falschen Götter sein lassen? Er suchte eine Verstehensbrücke zu ihnen, damit sie begreifen, auch sie müssen vor dem lebendigen Gott sich irgendwann mal beugen. Und diese Erklärungen und diese Hinführung zu Gott, dass sie erkennen, wer Gott ist, das liegt in den Händen der Gläubigen. Das liegt in unseren Händen, dass wir ihnen Gott zeigen, sichtbar machen. Dass es letztendlich zur Umkehr führt oder dass sie sich bekehren, das bewirkt der Geist. Aber dass sie es verstehen, um was es geht, das müssen wir als Kinder Gottes den Ungläubigen verständlich machen. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen über die Mitmenschen, die in unserem Einzugsgebiet sind, die in unserem Umfeld sind. Was ist ihnen wichtig? Was beschäftigt sie? Worum dreht sich das alles bei ihnen im Leben? Welche Ängste haben sie? Es hilft ihnen nicht, wenn wir ihnen mit unseren vorgefertigten geistlichen Parolen immer auf den Kopf schlagen. Und so nach dem Motto, entweder glaubst du das, was ich dir jetzt sage, auch wenn du es nicht verstehst, glaub es einfach, denn Glaube hat nichts mit Verstehen zu tun, oder du landest in der Hölle. Das hilft nicht. Das ist lieblos. Und das wird dem Evangelium nicht gerecht. Es ist wichtig, den Menschen das Evangelium weiterzugeben, und es ist wichtig, das eigentliche Problem und die Lösung zu erklären. Denn das Problem ist ja nicht die unerfüllten Wünsche oder die Sehnsüchte oder die Ängste. Das ist nicht das Problem, sondern die Sündhaftigkeit. Und somit die Trennung von Gott ist das grundlegendste Problem der Menschheit. Und das müssen wir den Menschen begreiflich machen. Wer Gott ist und wer wir sind. Und dass diese Trennung nur durch Jesus behoben werden kann. Das ist die Botschaft, die sie erfahren müssen. Das ist unsere Aufgabe, dort, wo wir sind. Und das ist auch die Flexibilität, die wir brauchen und die Paulus uns hier vorgelebt hat. Er war flexibel. Wo es eine Synagoge gab, ging er heim. Wo es keine gab, guckte er, suchte er eine Möglichkeit, wie er ihnen Gott nahebringen konnte. Und obwohl ihnen der einzig wahre Gott gezeigt wurde, lehnen sie Gott ab und wollten trotzdem diesen beiden ein Opfer bringen. Vers 18, kommen wir zum Schluss. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Also ich weiß nicht, was denen noch passieren muss, wer noch kommen muss, damit sie glauben. Auch wenn Menschen die Botschaft ablehnen, sich nicht zu dem wahren Gott zuwenden wollen, sollten wir immer weiter darüber erzählen und das ihnen vorleben. Beharrlich sein. Wir sollten in diesen unruhigen Zeiten auch unsere Augen offen halten, um den Menschen in unserem Radius die Wahrheit weiterzugeben. Gucken, wie reagiert er? Was kann ich ihm vielleicht Gutes tun? Ja? Wie kann ich meinen Mitmenschen helfen? In Wort und Tat. Und so das Evangelium weitersagen und die Wahrheit über den Geber des Guten weiterzuerzählen. Heute brauchen die Menschen auch eine Erklärung, wer denn dieser einzig wahre Gott ist. Viele kennen ihn gar nicht. Und ich würde uns vorschlagen, dass wir die Apostel als Vorbild nehmen. Auch hier gerade Apostelgeschichte 14. Wie wir den Menschen um uns herum von Jesus erzählen können. Wie wir es ihnen nahebringen können. Und wie wir mit Ablehnung und Anfeindung weise umgehen sollten. Das leben die uns hier vor. Apostelgeschichte 12, 13 und auch 14. Beten wir für Beharrlichkeit, für Freimütigkeit, für Vertrauen auf den Herrn und um Flexibilität. Amen.